Wir lieben Gottes Wort. Kann man Worte lieben? Die Worte kann man lieber ausdrücken, aber kann man Gottes Wort lieben? Ich hatte das Vorrecht, damals in Kapstadt dabei zu sein, als diese Verpflichtung, es ist eine Selbstverpflichtung, also nicht wir verpflichten andere, sondern ich unterschreibe das, ich verpflichte mich auf die Lausanner Verpflichtung, als die entstanden ist. In einem kleinen Raum saßen Theologinnen und Theologen aus verschiedenen Kontinenten zusammen und haben über jeden Satz diskutiert, nachgedacht und ihn gemeinsam beschlossen. Die Grundlage dafür hatte schon Dr. Chris Wright gelegt, ein Theologe aus England. Und was wir jetzt durchnehmen, dieses Wir lieben, das ist eigentlich aus seiner Feder. Was dann später in der Kapstadt-Verpflichtung kommt, das ist miteinander erarbeitet worden im Konsens verschiedener Konfessionen und auch der verschiedenen Kulturen, aus denen die Menschen kamen. Und dann Männer und Frauen, also sehr umfassend ist das alles zusammengetragen worden. Wir lieben Gottes Wort. Die Bibel, das ist damit gemeint. Das meist gedruckte Wort, die am häufigsten übersetzte Schrift, die weit verbreitetste Schrift in dieser Welt. Sie umfasst 66 Bücher von 40 Autoren, soweit wir das wissen, in einem Zeitraum von 1500 Jahren. Unglaublich und tagesaktuell. In allen Zeiten, zu allen Zeiten war die Bibel tagesaktuell. Immer haben Christen schon darin gelesen und Juden in der Tora gelesen und gemerkt, das ist Gottes Wort für mich, für jetzt. In manchen Ländern ist sie verboten. Warum? Warum ist die Bibel gefährlich? Dazu kommt gleich noch einiges. 79% der Menschen haben eine Bibel in der Muttersprache, aber es gibt noch 3.964, und ich hoffe, das ändert sich immer ganz schnell, Sprachen oder Völker oder Volksgruppen, die Bibel noch nicht in der kompletten Version haben. Das Neue Testament ist etwa 5.400 handschriftlichen Kopien erhalten. Von anderen alten Schriften wie Plato, Cicero und Caesar gibt es gerade mal vielleicht ein Dutzend. Also, Leute glauben eher, dass Caesar gelebt hat, was man über ihn geschrieben hat, als dass sie glauben, dass Jesus gelebt hat. Und das ist ein historischer Irrtum, denn dass Jesus gelebt hat und was er gelehrt hat, das ist so gut überliefert, dass wir uns darauf verlassen können. Wir lieben Gottes Wort. Die aufmerksamen Faktleser unserer Grundbrief, den wir kostenlos versenden, haben in Steffis Kommentar oder Andacht gelesen, dass gerade das Fest Simchat Torah gefeiert wurde in Israel. Ich war einmal da, als das gefeiert wurde an der Klagemauer, und dann kommen die Männer ganz geschmückt mit ihren weiß-schwarzen Schals und Wort Gottes wird nicht einfach irgendwo vernichtet. So war es auch in Ägypten, als ich mal dort war, in einer bestimmten Gemeinde und wir eine Freizeit hatten am See. Und ich habe dann nach der Bibelarbeit meine Bibel auf den Fußboden gelegt. Oh, das war ganz gefährlich. Das macht man überhaupt nicht. Also die Bibel muss immer auf dem Stuhl, auf dem Tisch irgendwo sein, wo sie geehrt wird und nicht, wo sie mit Füßen getreten werden kann. Also diese Ehrfurcht vor der Bibel ist uns irgendwie verloren gegangen. Wir haben sie vielleicht noch im Regal stehen mit Goldschnitt von der Konfirmation her, oder wir haben mehrere Übersetzungen und wissen dann gar nicht, was soll ich denn jetzt lesen. Also die Bibel beschäftigt uns. Was macht sie so kostbar? zwei Bilder. Ich habe drei Punkte und jeweils immer zwei. Zwei Bilder. Ich habe mir überlegt, die Bibel, das ist so ein Regelwerk, aber auch eine Anleitung für das Leben. Mein Neffe hat eine Fahrschule und ich weiß, dass die Leute gerne Auto fahren, aber nicht jeder will unbedingt die Theorie beherrschen. Und ich denke manchmal, vielleicht müsste ich so einen Auffrischungskurs machen, weil bei manchen Zeichen bin ich mir dann auch nicht mehr so sicher, was heißt das jetzt eigentlich. Und wenn man mal mit Leuten spricht, die gerade den Führerschein machen, dann merkt man, wie viel man schon vergessen hat. Und wie gut es ist, die Theorie zu kennen. Denn wenn wir auf die Menschheit losgelassen werden, nur weil wir Spaß am Fahren haben, aber wir kennen die Regeln nicht, dann ist das so wie tödliche Autoscooter. Es gibt ja dieses spannende Lied, mein Maserati fährt 210, schwupp, die Polizei hat sich gesehen. Das macht Spaß, ich gebe Gas, ich gebe Gas, ich mache Spaß. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Vielleicht kennt ihr das Lied, vielleicht singt ihr das jetzt immer nicht mit. Ich schubs die Enten aus dem Verkehr, ich jag die Opels vor mir her. Ich mache Spaß, ich mache Spaß, ich mache Spaß. Ich will fahren, ich will fahren. Ich will Spaß, ich will Spaß. Deutschland, Deutschland, spürst du mich? Heute Nacht komme ich über dich. Das macht Spaß. Also es kann gefährlich werden, wenn wir versuchen, unser Christsein zu leben, ohne die Bibel, ohne die Anleitung. Wenn wir denken, ach, ich komme irgendwie klar in meinem Glauben, ich brauche keinen Gottesdienst, ich brauche keine Bibel, ich kriege das irgendwie hin, Jesus lebt ja in mir, dann wird das gefährlich. Wir brauchen dieses Regelwerk, wir brauchen die Gebote Gottes, damit das miteinander gelingt. Das ist so, wie wir jetzt die Masken brauchen, um uns selbst zu schützen, aber vor allem auch, um andere zu schützen. Die biblischen Gebote, Gottes Regeln für unser Leben sind uns zum Schutz gegeben. Nicht zur Einengung, nicht zur Bevormundung, sondern als Hilfe. Das zweite Bild, ein Puzzle. Ich habe euch ein Puzzle mitgebracht. Hier sind die Puzzlesteine. Die Bibel erscheint uns ja manchmal wie ein großes Puzzle. 66 Bücher, wie soll man das alles zusammenkriegen? Einzelne Teile, wenn ich Verse lese, was mache ich damit? Wo gehören die eigentlich hin? Wie muss ich das einordnen? Wenn du Puzzler bist und du hast ein 1000-Teile-Puzzle, dann weißt du, man schaut erstmal auf das Bild, was soll da eigentlich entstehen? Mache ich jedenfalls so. Würde ich auch jedem empfehlen. Also damit man nicht einfach nur irgendwie drauf loslegt, sondern mal guckt, was für ein Bild soll entstehen. Das ist für mich der Schlüssel fürs Bibellesen, das Bild, das Jesus uns gegeben hat. Wenn ich Jesus verstehe, wenn ich die Evangelien lese, bekomme ich einen Eindruck von dem, was in der ganzen Bibel entsteht, was zusammengehört, auch wenn ich einzelne Puzzleteile vielleicht noch nicht sofort verstehe. Und dann, die erfahrenen Puzzler des Wissens, macht man sich einen Rahmen. Und in diesen Rahmen versucht man dann, die einzelnen Teile einzuordnen. Was ist der Rahmen? Der Rahmen ist vielleicht die Lehre der Kirche über die Jahrtausende hinweg. Nicht nur das, was jetzt aktuell gelehrt wird und nur in unserem Land, sondern was weltweit Christen glauben. Deswegen finde ich auch die Verpflichtung und auch die Jörg-Kapstadt-Verpflichtung so wichtig, dass wir uns eins machen und einen Rahmen haben, der kulturell unabhängig ist von dem, was wir gerade hier erleben. Es gibt in der Bibel wunderbare Verse. Manche will man sich wirklich einrahmen. Da denkt man, oh, das ist so ein toller Vers. Ich bin mit dir in allem, was du tust. Wunderbar. Den kann man wirklich schön irgendwo an die Wand hängen oder sich an den Spiegel kleben. Ganz toll. Aber dann kommt man zum Alten Testament und dann sieht man, da sind so viele Kriege, so viel Unverständliches. Und die Idee mit dem Puzzle ist jetzt nicht von mir, sondern die habe ich von Tobias Teichen vom ICF München geklaut, aber anders abgewandelt. Er hat das mal als Beispiel genommen mit dem Puzzle. Also jetzt sind wir im Alten Testament und dann lese ich die Geschlechtsregister und dann lese ich die, was weiß ich alles, die Kriege gegen diesen und jenen. Und was soll ich denn damit? Kann ich überhaupt nichts mit anfangen? Brauche ich nicht. Will ich gar nicht. Und dann gibt es dann Vers zum Beispiel, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Also damit kann man doch keine Menschen hinterm Ofen hervorlocken, sich selbst verleugnen, wo doch alle auf Selbstoptimierung stehen. und das Beste aus sich rausholen wollen. Also das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein. Weg damit. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, ihr Frauen, ordnet euch Männer unter wie dem Herrn. Naja, diese erste Hälfte kann man eigentlich weglassen, oder? Wenn die Frauen sich unterordnen, reicht es ja. Malachi 3, Vers 10. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Was macht man mit so einem Vers? Den Zehnten geben, das ist doch gesetzlich. Das brauchen wir doch gar nicht. Wieso sollte ich jetzt den Zehnten geben? Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der fragte mich, meinte er jetzt Gott den Zehnten vom Brutto oder vom Netto? Oder meint er den Zehnten von dem, was am Monatsende noch übrig bleibt, bevor das nächste Gehalt kommt? Also diesen Vers, den kann man auch nicht wirklich verstehen. Ein weiterer. Er aber antwortete und sprach, das ist jetzt Jesus, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nur nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was mache ich mit diesem Teil? Ich mache das, was ich am Puzzle auch immer mache, wenn ich etwas noch nicht wirklich einordnen oder verstehen kann oder nicht platzieren kann. Ich lege es auf die Seite, denn wenn ich es weggeschmissen habe, fehlt es mir hinterher für das gesamte Bild. In meiner ersten Bibel, die ich als junger Christ bemalt habe, ganz viele Fragezeichen am Rand. All die Stellen, die ich nicht verstanden habe, da habe ich ein Fragezeichen dran gemacht. Und jetzt, wenn ich das jetzt lese, brauche ich das Fragezeichen an dieser Stelle nicht mehr. Durch das viele Lesen hat sich vieles erklärt. Das waren zwei Beispiele. Die Fahrschule und das Puzzle. Der nächste Punkt. Zwei Blickwinkel. Nehmen wir das Beispiel mit dem Mann und der Frau. Mann mit Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Wir machen oft den Fehler, und das machen alle weltweit, dass wir von unserer Kultur geprägt auf die Bibel schauen und dann entscheiden, was uns wichtig erscheint und was nicht, und was richtig erscheint und was nicht. Also wir nehmen den Filter unserer eigenen Erfahrung, unserer eigenen Kultur, um dann die Bibel zu lesen. Nochmal zu dem Beispiel aus Ägypten auf der Freizeit. Wir lasen Bibeltexte und die ägyptischen Christen haben unheimlich Druck gemacht und gesagt, wenn du Christ bist, musst du Karriere machen. Du musst der Beste sein. Du musst das beste Zeugnis haben. Du musst das meiste Geld verdienen. Und wir Studenten aus dem Christustreff, junge Leute, gesagt, nee, also da kann man doch nicht sein Christ sein Leben. Wir müssen teilen, wir müssen demütig sein, wir müssen uns unterordnen, wir wollen gar keine Titel, das ist doch alles nicht von Gott. Für die Christen in Ägypten war es aber wichtig, weil in ihrer Kultur die Christen so unterdrückt werden, dass sie beweisen mussten, dass sie was können, dass sie wer sind. Denn sie wurden übersehen, sie durften nicht studieren, sie durften bestimmte Berufe nicht erreichen. Also die Kultur, in der wir leben, prägt den Blick auf das Wort Gottes. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Nehmen wir mal das Beispiel von Mann und Frau und schauen uns mal an, das ist jetzt übertrieben, aber ich sage es einfach mal. Jemand in China, ein Mann in China liest diesen Vers, ein Mann mit Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. In einer bestimmten Altersgruppe in China gibt es gar nicht genug Frauen für all die Männer, weil durch die Ein-Kind-Politik die Mädchen abgetrieben wurden. Was sagt ein Mensch in China zu diesem Bild? Wo sollen die Frauen herkommen? In Afrika sagt vielleicht ein Mensch, warum nur eine Frau? Wie soll ich mit einer Frau genügend Kinder haben, damit wir alle überleben können? Ich brauche doch mehrere Frauen. In muslimischen Ländern, wieso eine Frau? Ich kann doch vier Frauen gleichzeitig haben. Und ich kann mich auch scheiden lassen und nochmal heiraten und nochmal vier Frauen. Und für den schnellen Sex kann ich eine Stundenehe eingehen. Da werde ich für eine Stunde verheiratet und danach bin ich wieder geschieden. Was soll dieser Bibelvers? Im Westen. Ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? eine Frau, warum diese Differenzierung? Ich fühle mich diskriminiert. Und wieso gehört Sex in die Ehe? Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Gott ist doch kein Spaßverderber. Das kann man doch so nicht mehr sagen. Wir schauen von der Kultur auf die Bibel, aber der richtige Blick ist von der Bibel auf die Kultur. Denn Gottes Wort ist das ewige Wort. Gottes Regeln sind für uns Menschen gemacht, damit wir gut leben können. Das habe ich am Anfang schon betont. Und deswegen müssen wir immer von der Bibel her auf das schauen, was in unserer Zeit gerade in und richtig und wichtig ist. Und es prüfen. Das sagt ja auch die Bibel. Prüfet alles und das Gute behaltet. Das macht die Bibel so gefährlich in vielen Ländern. Denn wer die Bibel liest, bleibt kritisch gegen das, was ihn umgibt. Positiv kritisch, liebevoll kritisch, hoffnungsvoll kritisch. Aber er lässt sich nicht mitnehmen in Ideologien und Strömungen und von Despoten beherrschen, sondern er folgt dem Wort Gottes. Dafür sind Menschen gestorben. Dafür sterben heute Menschen, dafür sitzen heute Menschen im Gefängnis, dass sie sagen, ich bleibe Jesus treu. Menschen sind verfolgt worden, weil sie die Bibel in Sprachen übersetzt haben, in denen die Bibel noch nicht zur Verfügung stand. An der Bibelausstellung, die Roland in Augsburg und Wittenberg gemacht hat, gab es eine Haarknotenbibel, eine so kleine Bibel. Da haben die Frauen hinten in ihrem Haarknoten, manche könnten das jetzt machen, ne? Die oben in die Haarknoten reingesteckt und geschmuggelt und dann rausgeholt, wenn sie alleine waren, um ein Wort Gottes lesen zu können. So kostbar. Bibelschmuggler, die ihre Freiheit aufs Spiel gesetzt haben, um Bibel in die entlegensten Gebiete der Welt zu bringen, weil sie Gottes Wort lieben und weil sie wissen, dass Gottes Wort die Menschen liebt und den Menschen Gutes tut. Die Verführung, die wir schon in der Schöpfungsgeschichte lesen von Anfang an, ist immer die Frage, sollte Gott gesagt haben? Kann es sein, dass Gott das wirklich gesagt hat? Ihr sollt nicht von dieser Frucht essen? Kann es sein, dass Gott wirklich bestimmte Dinge will und nicht will? Hat er überhaupt das Recht dazu? Sind wir nicht freie Menschen? Mein dritter Punkt. Zwei Ziele. Die Bibel will uns Gott vor Augen malen. Sie will uns zeigen, wie er ist, wie sehr er Menschen liebt, wie geduldig er mit Menschen ist, wie er durch die Jahrtausende hindurch immer wieder Wege sucht, Menschen zu erreichen, Menschen zu sich zu ziehen, Menschen den guten Weg zum Leben zu zeigen. Die Bibel mit all ihren Verheißungen und Erfüllungen ist von Anfang an auf eine Bitte ausgerichtet, nämlich auf Jesus. Auf Jesus, den Anfang und den Vollender, dem der schon bei der Schöpfung dabei war als das Wort Gottes und der am Ende kommen wird, um diese Welt zu richten. Gott stellt sich uns vor in seinem Wort. Und deswegen brauchen wir sein Wort, damit wir nicht unsere eigenen Gottesvorstellungen entwickeln. Nur den lieben Jesus, nur den Vater, der mich trägt und der für mich da ist und der alle meine Wünsche erfüllt, sondern eben auch Gott, den Richter, Gott, den Herrn, den Herrscher. Jesus, der mit seinen Ansprüchen hohe Maßstäbe setzt an ein Leben als Nachfolger. Die Bibel, und so steht es in der Lausanne-Verpflichtung, in der Kapstadt-Verpflichtung, die Bibel gibt uns Gottes eigene Offenbarung seiner Identität, seines Wesens, seiner Ziele und seines Handelns. Sie ist das wichtigste Zeugnis für den Herrn Jesus Christus. Mit großer Freude begegnen wir ihm beim Lesen der Bibel durch seinen Geist. Unsere Liebe zur Bibel ist Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Unsere Liebe zur Bibel ist Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Zwei Ziele habe ich gesagt. Das erste Ziel, uns Gott vorzustellen. Und das zweite Ziel, etwas über uns selbst zu entdecken. Die Bibel ist wie ein Spiegel, in den wir schauen. Wenn wir die Geschichten lesen im Alten Testament, im Neuen Testament, dann entdecken wir so viele Eigenschaften, Charakterzüge, so viel Versagen, so viel Menschliches, wie es auch bei uns selbst immer wieder auftaucht. Und wir sehen, wie Gott dranbleibt. Das ist das Ermutigende an der Bibel, dass er nicht sagt, so Schlussende aus, sondern dass er immer wieder neu mit Menschen beginnt. Und das zeigt mir, dass ich Hoffnung haben kann. Ich finde mich in der Bibel und ich finde mich in der Liebe Gottes, wenn ich die Bibel lese. Und ich gehöre zu den Menschen, die die Bibel ganz lesen, also von Anfang bis Ende. Nicht immer, nicht jeden Tag, sondern manchmal am Stück. Manchmal jeden Tag 10 Kapitel, wenn ich Zeit habe und Urlaub habe, dann lese ich 10 Kapitel jeden Tag und in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Ausgaben, mit verschiedenen Farben, immer wieder neue Wege, um mir dieses Wort wirklich einzubinden, um ein Gesamtbild zu bekommen, um mein Puzzle zu vervollständigen, um nicht mit einzelnen Versen zu überlegen, sondern zu wissen, wie ordnet sich das alles in den Gesamtzusammenhang ein. Da kann ich euch nur ermutigen, Gottes Wort ganz neu zu entdecken und zu lieben. Unsere Liebe zur Bibel ist Ausdruck unserer Liebe zu Gott. In 2. Timotheus 3 heißt es, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du vom Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann, zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Die Bibel ist ein Lebensmittel. Sie ermöglicht mir ein geistliches Leben. Sie füttert mich mit guten Gedanken. Sie stärkt mich. Sie gibt mir Orientierung. Sie hilft mir, durch dieses Leben auf guten Wegen zu gehen. In der Verpflichtung heißt es, Jesus und Jakobus rufen uns auf, Täter des Wortes zu sein und nicht nur Hörer. Die Bibel zeigt eine Lebensqualität auf, die für den einzelnen Gläubigen und die Gemeinschaft der Glaubenden kennzeichnend sein sollte. Angefangen bei Abraham über Mose, die Psalmbeter, Propheten und die Weisheit Israels, bis hin zu Jesus und den Aposteln wird deutlich, dass zu einem biblischen Lebensstil auch Gerechtigkeit gehört. Barmherzigkeit, Demut, Integrität, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, sexuelle Keuschheit, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Selbstverleugnung, Gastfreundschaft, Bemühung um Frieden, Verzicht auf Rache, Tun des Guten, Vergebung, Freude, Zuversicht und Liebe und alles andere. Und weil man das sich nicht merken kann, werde ich nochmal die Begriffe lesen und ich bitte immer das Wort, was ich gesagt habe, zu wiederholen, wenn ihr zustimmt. Also Masken auf, am besten, damit wir hier kein Problem kriegen. Wir singen zwar nicht, aber reden gleichzeitig. Und dann lese ich diese Worte. Und wenn du sagst, ja, das gehört zu einem Lebensstil als Christ, dann sag dieses Wort einfach mir nach. Und ich lese nochmal den Zusammenhang. Zu einem biblischen Lebensstil gehört auch Gerechtigkeit. Barmherzigkeit. Demut, Integrität, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, sexuelle Keuschheit, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Selbstverleugnung, Gastfreundschaft, Bemühung um Frieden, Verzicht auf Rache. Tun des Guten. Vergebung. Freude, Zufriedenheit und Liebe. Und der Satz endet, das müsst ihr mir nicht nachsprechen, das lese ich vor, alles verbunden im Leben der Anbetung, des Lobpreises und der Treue gegenüber Gott. Und in diesem Lobpreis stimmen wir jetzt ein.